Ihr lieben Leute, liebe Geschwister, wir haben letztes Wochenende massivst gemerkt, dass viele, viele für uns als Gemeindeleitung, wir waren auf Klausur, für die, die es nicht wissen, wir durften ein Wochenende lang uns intensivst miteinander vor Gott bewegen und hören, was er nur sagen kann. Und wir haben gemerkt, wir waren getragen wie auf Adlers Fittichen. Wir waren wirklich getragen und haben erlebt, wie dicht Gott zu unseren Herzen spricht. Und wir haben miteinander klar bekommen, dass wir das auch nicht jetzt irgendwie lange verzögert euch mitteilen wollen, sondern wir wollten es gleich heute, wir wollten euch damit hineinnehmen. Denn da, wo gebetet wird und Gottes Gebet erhört, da ist es auch schön, wenn wir darüber dann auch in einen Dank geführt werden, weil Gott Antwort gibt. Ich bin da so ein kleiner Weltmeister in dem, was ich alles so erbeten will und auch tue vor Gott. Kennt ihr vielleicht auch. Da kommt jeden Tag etwas Neues, wofür wir bitten. Und das nimmt der liebende Vater auch entgegen. Aber inwieweit wird dann das, wo Gebet von seiner Seite Erhörung und er hört ernstliches Gebet immer, wahrlich zu seiner Zeit? Nicht zu unserer Zeit, nicht immer zu meiner Zeit, nicht zu meinem Zeitfenster, immer so, wie man sich das wünscht. Aber er hört ernstliches Gebet. Gott erhört ernstes Gebet. Und das führt zum Danken. Wir können nicht dran vorbeigehen. Und als wir zusammengekommen sind in der Klausur dort, da ist ein Impuls zuallererst gewesen, auf mein Wort hin. Auf mein Wort hin. Es gibt ja viele Worte. Die werden permanent uns zugeballert und zugeschmissen. Ob wir wollen oder nicht, es werden auch Leute zum Teil übergriffig, wenn es um Worte geht. Sie fragen gar nicht, ob sie dir ein Feedback geben dürfen, ob sie dir irgendeinen Impuls geben dürfen, sondern sie sind da und wumm, du hast es plötzlich vor dir und wenn du nicht aufpasst, dann schluckst du es und dann brummelt es in deinem Magen und du weißt überhaupt nicht, wohin mit deinem Kopf. Vielleicht kennst du so etwas. Wenn einer sagt, auf dein Wort hin, so wie wir es verstanden haben, dann bezieht sich das auf Gottes Wort aus Lukas 5. Und da wird etwas Großartiges beschrieben. Da wird beschrieben, dass Jesus unterwegs gewesen ist am See Genezareth und eine große Menge sich drängte, um ihn zu hören. Die frohe Botschaft vom Evangelium. Lukas 5 könnt ihr das nachlesen. Das ist das Evangelium von Lukas. Ja, sie drängten sich, also etwas, was jetzt hier noch übersichtlich ist, das ist bei Jesus in der Zeit seines Wirkens als ganzer Mensch und doch der Sohn Gottes, es war bedrängend, war wortwörtlich für ihn. Und er hat nichts anderes in seinem Herzen und in seinem Auftrag, den Willen des Vaters zu tun. Es ist immer gut, ob ich weiß, in welchem Auftrag ich unterwegs bin. In welchem Auftrag sind wir unterwegs? Als lebendige Gemeinde, als Einzelne, die eine Beziehung zu Gott finden durften, als die, die erlebt haben, dass Gnade über deinem Leben ausgesprochen worden ist, über meinem Leben. Wie ist das? Unter welchem Mandat? Wer ist der, der dir sagen darf und sagen soll und du hörst es, was dran ist in deinem Leben? Dieser Jesus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hier nicht am Kreuz hängt, weil er nämlich den Kreuzestod gelitten und erlitten hat für dich und mich und dort gestorben ist mit den Worten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist der Auferstandene. Und er ist heute noch genauso unterwegs im Heiligen Geist, wie er damals unterwegs war, leibhaftig. Und er ist heute hier und will zuallererst sagen, tut es mir gleich. Hört auf des Vaters Stimme, hört auf meine Stimme. Folgt mir als der gute Hirte. Das war so ein markanter Moment, wo wir gesagt haben, das ist etwas, wo die Fokussierung bleiben darf. Auf dein Wort hin, Jesus. Das formuliert Petrus, nachdem er nämlich diese Botschaft von Jesus am See Genezareth gehört hat. Und Jesus, will ich sagen, die Frechheit oder einfach die Freude hatte, sich in sein Boot zu setzen und zu sagen, Petrus, ich möchte von deinem Boot aus sprechen, weil das, was mir jetzt hier bedrängend passiert mit den Menschen, ich kann gar nicht zu allen sprechen. Fahr mich bitte ein Stück vom Wasser. Ich möchte gerne zu den Menschen sprechen. Übrigens, Jesus hatte nie in seinem Leben ein eigenes Boot. Wer hat von euch ein Boot? Ja, wir sind hier nicht an der See. Hätte ich es Hamburg gefragt. Wer hat denn ein Schlauchboot? Wer hat denn ein kleines Holzboot? Lego-Boot? Also ihr wisst, was ein Boot ist. Auf alle Fälle, Jesus hatte nie ein eigenes Boot, aber er hatte eine Art, die Petrus ansprach. Einmal das, was er vom Reich Gottes sagte, dass Versöhnung und Frieden möglich ist in Jesus Christus und Gott Frieden macht. Dass wir, wenn wir umkehren, wenn wir sagen, ich sage zu meinem alten Leben nein, ich wende mich ab und wende mich zu Jesus, dann werde ich Wunder erleben. Das erste Wunder ist, ich merke, dass alles das, was mir gehört, mir gar nicht gehört. Das ist doch schon mal eine Befreiung. Die ganzen Sorgen sind mit einmal zur Seite geschoben. Jesus möchte gerne Herr sein deines Bootes. Jesus möchte gerne Herr sein deiner Gedanken, deiner Gefühle, deines Hauses, deines Berufes. Er möchte der Herr sein in deiner Ehe. Er möchte Herr sein deines Mannseins, deines Frauseins. Er möchte da sein und dir sagen, das brauchst du für dein Leben. Höre, höre. In diesem Abschnitt Lukas 5 steht, als er aber zu reden aufgehört hatte in Vers 4. Ganz wichtige Geschichte. Ich ertappe mich manchmal, dass ich Jesus unterbreche. Dass Jesus durch sein Wort zu mir spricht oder durch Impulse oder vielleicht auch über einen anderen Menschen und ich gar nicht die Geduld und die Ruhe habe, ihm zuzuhören. Hier steht, und das ist so ein Vers, den wir mitnehmen sollten, den haben wir auf der Klausur auch mitgenommen, ich habe ihn ganz stark verinnerlicht, als aber zu reden aufgehört hatte. Es ist wichtig, dass wir Jesus zu Ende sprechen lassen. Kennst du das, dass du als Kind gar nicht abwarten konntest, dass jemand fertig war, zum Beispiel bei mir in der Schule, der Lehrer oder die Lehrerin? Das war mir immer zu lange. Und ich war gedanklich schon ganz woanders. Kennt ihr das? Also vielleicht ihr nicht, ihr habt es aufgesogen. Oh, mehr, Lehrer, mehr. Ja, ich war so immer, wie lang das ist. Ich habe immer schon das Aber gehabt und ich war schon eigentlich woanders. Aber hier heißt es, als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon. Es gibt die Verkündigung des Wortes Gottes, es gibt den Zuspruch in eine Gruppe hinein, auch in uns als Gemeindeleitung und es gibt das Wort dann speziell an eine oder einen von Jesus noch direkter. Und dieses Wort hält er bereit für uns alle. Davon sind wir überzeugt. Dieses Wort hält er bereit für uns alle. Und hier passiert etwas, was sehr, sehr, sehr interessant ist. Es ist das Wort, was gegen alle Erfahrungen in meinem Leben bis dahin spricht. Er sagt nämlich zu diesem Simon Petrus, der ein Fischer ist, der ein Boot hat, das haben wir ja schon rausbekommen, der an seinem See dieses Boot hat und zwischendurch die Netze geflickt worden sind durch ihn und seine Freunde und seinen Bruder. Auf alle Fälle, er sagt zu ihm etwas, was gegen seine Erfahrung und gegen sein bis dahin getanes Tun steht. Er sagt nämlich etwas, fahre am Tag raus und fische. Das kann man jetzt einfach so hören, weil man diese Geschichte schon ganz oft gehört hat. Aber man kann sie auch mal neu hören und sagen, alle Erkenntnis, die ich bisher gemacht habe, und wenn es die Weisheit der ganzen Welt wäre, wenn Gott in mein Leben spricht, dann hat es immer was Übernatürliches, weil er der Herr ist, der König aller Könige. Die Frage ist, ob ich damit rechne und dafür empfänglich bleibe. Erst recht, wenn ich schon eine Zeit mit ihm unterwegs bin. Ist das euch auch aufgefallen, dass jemand, der Jesus das erste Mal so als lebendigen Herrn kennenlernt, als Heiland der Welt, das, was wir besungen haben, als dieses Staunen, als dieses Ich knie vor dich hin, und er tut es wirklich. Welche Leidenschaft da ist, welche Bereitschaft sich formuliert, wo man sagt, jetzt ist mein Leben neu, ich bin frei und ich tanze vor ihm und ich lasse mir das auch nicht nehmen. Und dann wirkt so ein gewisser Herdentrieb auf die Person ein. Es werden so Dinge normal. Das kennt ihr auch in den Familien, das kenne ich auch in unserer Familie. Ich glaube, es ist wichtig, und so haben wir das verstanden auch als Gemeindeleitung, dass wir verstehen, das Übernatürliche hält Gott bereit für mein Leben. Aber ich darf nicht auf meine Erkenntnis pochen, sondern sollte auf sein Wort hin, auf seinen Auftrag hin losgehen. Dieses fordert heraus. Es fordert heraus in meinen Erfahrungen, es erfordert heraus, was mein Wissen angeht, es erfordert heraus, das ein- und zuzuordnen. Ich brauche eine andere Zuordnung, ich brauche förmlich eine andere Handhabe. Alles das passiert. Warum? In der Geschichte wird klar, weil die Gruppe derer, die noch nicht gerettet sind, riesig groß ist. Das ist der Grund, wieso du zum Glauben gekommen bist. Und ich. Dass du persönlich weißt, ich weiß um Rettung. Ich weiß um dieses Heilwerden in Jesus Christus. Dieses Gesunden, mir ist vergeben. Halleluja, die Sünde hat keine Macht mehr, kein Mandat mehr. Sie ist bezahlt, die Schuld ist beglichen. Das ist großartig, aber es ist nicht exklusiv für dich. Es ist immer auch für die, die um uns herum leben. In dieser Welt viele, 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 die darauf warten, dass jemand kommt, der ihn lebendig bezeugt, durch das Leben, was er lebt in Christus. In dem Hinweisen auf Jesus, dieser Retter hat mein Leben verändert und ich lade dich ein, ihn kennenzulernen. Auf dein Wort hin. In Markus 16 ist dieser Auftrag gegeben. Einmal den Jüngern und in weiterem uns, die wir Jüngerinnen und Jünger sind. Geht hin. Seid unterwegs. Erzählt davon. Das passiert hier. Das passiert hier alles und es bedeutet jetzt, die Vorgehensweise ablegen, die ich bis dahin gelernt habe. Ich möchte und muss mich der Lächerlichkeit preisgeben. Wenn ich Jesus Christus nachfolge, erlebe ich es, dass andere sich über mich lustig machen. Es lächerlich finden. Simon musste in den Minuten des Überlegens und den Sekunden Überlegens, was denken jetzt die Leute, wenn ich das tue als Profifischer? Er hat es abgelegt. Dann mache ich mich lächerlich. Loslassen, losgehen und alles neu machen. Jeder Fischzug, jedes Ereignis, wo Jesus sagt, auf dein Wort hin, da verändert sich etwas kolossal. Es wird etwas Neues. Es wird etwas Neues. So wie in deinem Leben etwas Neues begonnen hat, da wo du zu Jesus Ja gesagt hast, wo der Heilige Geist Raum bekommen hat in deinem Leben. Da hast du gemerkt, es fängt, wie ich es jetzt letzten Montag hörte, es zieht zuallererst Friede ein. Ich muss selbst nicht mehr kämpfen. Ich bin jetzt voller Frieden, weil ich weiß, ich muss mich durch den Terror, der um mich herum ist, und das Hören darüber, ich muss mich darüber nicht in einen Wahn oder in eine Panik schieben lassen, sondern ich darf im Auge des Sturms mich aufhalten bei Gott. Und ich sehe trotzdem wahr und nehme wahr, was die Welt braucht. Gebet und das Gehen. Auf sein Wort hin. Wir haben verstanden, dass dieses Mache dich auf und werde Licht von Gottes Seite immer etwas ist, was er neu uns zusagt, weil wir es brauchen, weil wir Menschen sind, die vergesslich sind, die der Bequemheit Raum geben, die beschäftigt sind mit Dingen, die auch tatsächlich groß werden können und sind, wenn Krankheit in unser Leben kommt, wenn Zerwürfnis in unserem Leben kommt. Wenn Dinge in unser Leben kommen, die uns total ausbremsen, dann kann es sein, dass die Fokussierung total verschoben ist. Möchten wir dich einladen, sind selbst eingeladen, das Größere zu sehen, dass er sagt, komm, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht verzehren. Und wenn du durchs Wasser gehst, du wirst nicht ersaufen. Ich werde dich emporheben, weil ich dir Ansehen gegeben habe, weil du mein Kind bist, sagt der liebende Vater im Himmel. Es sagt nicht irgendjemand. Es ist nicht irgendetwas Beruhigendes für den Moment, sondern es hat eine Wahrheit, es hat eine Kraft und es hat eine Aussage. Du bist geliebt, selbst wenn in dir was wütet, was tatsächlich zu dieser Welt gehört. Und Krankheit gehört zu dieser Welt. Zerbruch gehört zu dieser Welt. Und wir alle, die wir hier sitzen, mich komplett eingeschlossen, zu meiner Welt, zu dem Erleben gehört auch genau das. Aber wir sind darin nicht allein, sondern wir sind erlöst. Und wir sind befreit. Und daraufhin geht er los und erlebt einen großen Fischfang. Die meisten von euch kennen diese Geschichte und erleben es, dass darüber, über das übernatürliche Eingreifen Gottes aus Gnade und aus Liebe, tatsächlich es passiert, dass man selbst befremdet über sich wird. Gott, du Allmächtiger, nimmst mich an, obwohl ich so voller Schuld bin, obwohl ich in meinem Leben immer wieder Dinge tue, die dich nicht ehren. Er schämt sich förmlich. Und er sagt etwas, was im Grunde genommen wir alle sagen. Eigentlich bin ich nicht wert. Eigentlich musst du weggehen, Jesus. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Er erlebt es zutiefst. Und dieses zutiefst Erleben des Unwürdigseins, und jetzt kommt der große Unterschied, wird vom Feind genutzt, nochmal zusätzlich draufzuhauen. Zusätzlich zu sagen, genau, du bist der Letzte. Und wenn dann Leute sich noch dazustellen und das verstärken, dann ist diese Brühe, diese Giftbrühe gut gemischt. Und dann wirst du weiter unter Druck gesetzt und du wirst kleiner oder du brichst aus, lebst in der Parallelwelt und manchmal in 3, 4 Parallelwelten, weil du es nicht aushältst. Hier wird etwas gesagt, was für uns alle gilt. Jesus sagt zu ihm, du fürchte dich nicht. Von nun an rechne ich mit dir ganz anders. Er schaut nicht auf meine und deine Schuld, sondern er schaut darauf, was in deinem Leben an Gaben ist, die er für sich nutzen will, zu Gottes Ehre, zu Jesu Ehre. Und er hat die Schuld bezahlt. Lass sie doch nicht immer wieder von anderen Menschen oder von dir selbst oder vom Feind selbst immer wieder groß werden lassen. Die Schuld, die du ihm vor Jesus bekannt hast und das Kreuz gelegt hast, sie ist vergeben. Sie ist vergeben. Sie hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Und dann wird das, was danach sich anschließt, dieses Unterwegssein, um Menschen auf Jesus hinzuweisen, dann wird es ganz wundersam. Weißt du warum? Weil dann Orte zum Teil geschickt wirst, die du gar nicht suchst. Das kann der Arbeitsplatz sein, wo du plötzlich damit konfrontiert wirst, dass du, oder die Schule oder der Studienplatz oder das Krankenhaus, es sind Plätze, die du nicht unbedingt suchst, aber wo die Frage ist, wirst du jetzt mich hier vor den Menschen bezeugen? Wirst du den großen Unterschied machen, weil du auf mich hinweist? Gerade an den Orten der Gefängnisse, gerade an den Orten der Krankenhäuser, gerade an den Orten, wo es rappelt und schwer ist, gerade da ist der Ort, wo Jesus dir und mir die Kraft schenkt, zu sagen, und ich glaube an einen Retter und ich weiß um jemand, dem ich hier meine Not sagen darf. Und ich möchte dich einladen, auch deine Not zu benennen. Und darf ich für dich beten? Und wenn du merkst, es ist noch nicht dran, dann kannst du leise für ihn beten. Es gibt keinen Ort mehr, wo Jesus rausgelassen wird, außen vor bleibt. Wenn das der Fall ist, dann frage dich, inwieweit Jesus wirklich dein Herr ist. Wenn du um Plätze weißt, wo du weißt, da bleibt Jesus außen vor. Da wird Jesus nicht in meinem Herzen bewegt, da wird Jesus nicht mit meinem Mund bekannt. Da passiert nichts, was das angeht, seine Kraft und seine Autorität hineinzuholen. Da fang bitte an, drüber nachzudenken, ob das Orte sind, die Befreiung brauchen. Die Befreiung brauchen. Wir wollen als Gemeinde ein Ort sein, wo Befreiung erlebt werden kann. Wo man befreit geht, steht, sich einbringt. Ein Haus der Heilung. Und das ist etwas, was wir zutiefst verstanden haben. Das geschieht nicht exklusiv durch eine Person, die nur was gesagt bekommt. Sondern es geschieht durch jede einzelne Person, die Gott in die Gemeinschaft führt. Jeder einzelne von uns ist beschenkt. Jeder einzelne von uns ist von Gott in seinem Herzen berührt. Wir werden die nächste Zeit anhand der Eindrücke, die Einzelne aus der Gemeindeleitung hatten und die wir geteilt haben, die sich ergänzt haben, da werden wir entlang gehen, weil sie beziehen sich immer auf Wort Gottes. Und ich möchte sie einfach mal anpieken und in weiteren Sonntagen vertiefen. Da ist zum Beispiel ein Gedanke, der unglaublich stark in uns Raum gegriffen hat. Gib mir ein ungeteiltes Herz. 2. Chronik 16, Vers 9, kann man das so schön auf den Punkt gebracht sehen. Oder Hesekiel 11, Vers 19 oder Psalm 86, Vers 11. Gib mir ein ungeteiltes Herz. Und dann wurde der Eindruck formuliert, wenn wir das natürliche Herz sehen, ist es geteilt. Es hat 4 Kammern. Was bedeutet das, ein ungeteiltes Herz? Was bedeutet das an Flutung dessen, was Gott eigentlich dir schenken möchte in dein Leben und wo du das in Kammern sortierst, in Wichtigkeiten? Gib mir dein Herz ungeteilt. Das haben wir entgegengenommen. Das haben wir gehört. Das haben wir gesagt, dem wollen wir mehr Raum geben. Und das haben wir heute beim Anfang schon gehört von Bruni, dass wir verstehen dürfen, dass Gott der ist, der über meinem Leben steht. Er darf mir sagen, was zu tun ist und was ich zu lassen habe und welchen Stand ich habe und was ich tatsächlich auch in seinen Händen lassen soll. Er darf mir sagen, ich bin der Ton und er ist der Töpfer. Uns ist klar geworden, dass die Barmherzigkeit Gottes noch viel mehr Raum bekommen soll. Wenn wir an H9 denken, wenn wir unsere Gebäude sehen und das ganze Grundstück, was Gott uns anvertraut hat, wo ist der Ort in Herten und wo sind die Orte im Ruhrgebiet, wo, wenn man dorthin kommt, die Barmherzigkeit Gottes erlebt, ohne dass man etwas geben muss. Ohne dass man selbst etwas dazu tun muss, außer dass man kommt und sagt, ich erlebe sie hier. Wir wollen der Barmherzigkeit Gottes mehr Raum geben. Und wir wollen dazu es aushalten, einer Maria gleich zu tun. Auch ein weiteres Bild. Martha und Maria. Die Martha, die immer aktiv ist. Die sich freut, dass Jesus da ist und es wird gemacht und getan und es geht hin und her und es hoch und runter und rechts und links. Und Jesus sagt, hey, orientier dich an der Stelle an Maria. Sie lässt die Sachen sein und hört mir zu. Hörst du auf Gottes Stimme? Nimmst du dir überhaupt die Zeit? Wir haben uns das auch auf der Klausur ganz stark persönlich gefragt. Ist es wirklich ein Zeitnehmen vor Gott? Oder ist es eine Zeit, die ich ja, vielleicht sogar mit Liedern, die fromme Texte haben, aber es ist zu laut in meinem Kopf. Es ist zu viel Hektik in meinem Kopf. Es ist zu viel Treiben in mir und ich merke, dass ich gar nicht zu dieser Ruhe finde. Und wir haben festgestellt, die Kraft des Namens Jesu da hineinzurufen und zu sagen, ich möchte mich an der Stelle auf einen neuen Weg wagen. Ich möchte mir bewusst Zeit nehmen, mehr Zeit nehmen, um auf ihn zu hören. Mose bekommt gesagt von Gott, wer Gott ist, weil er fragt, wie soll ich dich nennen? Ich bin der, ich bin, ich werde sein, als der ich mich erweisen werde. Ich werde dir voraus sein, du bist nicht alleine. Lege deine Fragen und dein Aber ab und wag es. Wag es. Wag es, mit ihm und auf seinen Namen hin zu gehen und zu erleben, dass ich tatsächlich vergessen kann, was hinter mir liegt und mich ausstrecke nach dem, was vor mir liegt. Und das gilt für uns als Gemeinde. Als Gemeinde gilt natürlich auf das Gute, was Gott getan hat, das dürfen wir nicht vergessen und sollen wir nicht vergessen. Aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde auch sagen, wir haben das Neue in den Blick zu nehmen, was Gott bereithält. Und wir sind bereits in einer neuen Zeit. Wir sind von Gottes Sehen in einer neuen Zeit. So nehmen wir das ganz stark wahr. Und es bedeutet für uns, dass wir auch als Gemeinde das Neue umbeten und wagen dürfen. Das Geben, ohne dass wir selbst die Hände gefüllt bekommen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und das ist etwas, was auf uns zukommt, immer stärker. Wir nehmen es wahr, dass wir Licht und Salz sein können und werden, wenn wir alle miteinander uns fragen, wie viel Leute würde ich satt bekommen, zusätzlich an den Tagen meines Lebens, jeden Tag, wenn ich etwas zubereite. Wie viele Leute könnten noch mit am Tisch teilnehmen, mit am Tisch sitzen? Wie viele Leute? Frag dich das mal. Schau mal in deinen Kühlschrank. Schau mal in deine Vorräte. Wie viele Leute könnten von uns in dieser Stadt zusätzlich einen Mittagstisch bekommen, ohne dass irgendjemand von uns darüber hungern oder in Not geraten würde? Lasst uns das mal fragen. Wie viele Leute von uns, die Zeit einfach schenken, weil sie die haben, weil man dann sagt, dann sitze ich nicht vorm Fernseher oder vorm Computer. Wie viele Leute von uns, ich schließe mich immer mit ein in allen Fragen, wie viele Leute von uns können sagen, ich habe eigentlich ein Potenzial an Zeit pro Woche, was ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, verplemper, was ich egoistisch für mich alleine benutze. Und wie viele Leute sind in der Stadt, die eigentlich schreien danach, dass sie einen Ort haben, wo jemand ihnen zuhört, wo jemand ihnen zugewandt ist. Was ihr einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das Potenzial, was Gott uns in die Hände gelegt hat, ist riesig. Die Gaben, die er uns anvertraut hat, sind riesig. Die Zeit, die er uns geschenkt hat als Gnadenzeit, die ist riesig. Aber sie ist eine Zeit, die wir ausnutzen dürfen und auskaufen sollten. Unsere Talente, die er uns anvertraut hat, die sind da. Viele von uns wissen um ihre Talente und ihre Begabung. Aber sind sie tatsächlich eingesetzt für Jesus? Oder sind sie ein Stück weit betrachtend im Regal und nur ab und zu wird was rausgeholt? Lasst uns fragen, weil wir haben die Räumlichkeiten, wir haben das Gelände. Gott hat uns etwas anvertraut für was Großes. Nicht, weil wir groß sein wollen als Menschen, auf keinen Fall. Wir wollen nicht einen Turm bauen. Sonst passiert das so wie Turm bauen zu Babel. Dann kommt große Sprachverwirrung. Aber wir haben viel anvertraut bekommen von Gott. Wozu? Um es zu nutzen für Menschen, die selbst sich ihren Wert nicht mehr zusprechen, die sich wertlos fühlen, die sich abgehängt fühlen, die sich hoffnungslos fühlen, die sich vielleicht auch schämen über das, was sie getan haben im Leben. Aber diesen Menschen will Jesus begegnen durch dich und mich. Davon sind wir überzeugt. Es war so dicht und so viel. Es war unterbrochen immer wieder durch Gebetszeiten. Unterbrochen, das ist ein falscher Ausdruck. Es war untermauert, es war fundiert durch Gebet. Und es war eine Zeit, die uns so stark hat empfinden lassen, dass Gott uns alle miteinander auf einen neuen Weg führt, wenn wir unsere Herzen an der Stelle wirklich ungeteilt ihm geben, dann wird hier ein Feuer entstehen, was Menschen zu Jesus zieht, wo Menschen Befreiung erleben, wo Menschen aber auch erleben, wie sie Versorgung erfahren, wie sie erleben, dass sie wert sind, weil man ihnen Zeit schenkt. Zeit schenken ist eine der kostbarsten Dinge heute. Lasst uns dafür beten, lasst uns dafür offen sein. Wir haben als Gemeindeleitung natürlich auch darüber gesprochen, wie wir das halten, wie wir das verstehen. Wir sind in einem Wahljahr. Das heißt, in dieser Gemeinde sind alle 4 Jahre, gilt es darum, dass man fragt, Jesus, bin ich noch in dieser Berufung? Siehst du mich da noch an diesem Platz, in dieser Leitung, in dieser Gemeindeleitung mitzuarbeiten? Und das haben wir umbetet und wir haben gesagt, dieses Jahr ist dieses Jahr, so wie unsere neue Wahlordnung das vorgibt, wo das auch vorangetrieben werden darf. Wir haben ja eine Wahlordnung, die maximal uns flexibel gestalten lässt. Das ist wunderbar. Das heißt, wenn wir einen Bedarf sehen, wenn wir eine Not sehen, wenn wir sagen, hier brauchen wir jemanden, hier brauchen wir Leute, dann können wir jederzeit sagen, hey, lasst uns dafür beten, wer wäre bereit? Und diese Person können wir wunderbar da hinein bestätigen. Und wir haben eine Gemeindeleitung, die jetzt in gleicher Weise zu fragen hatte, wie ist das? Wie ist das? Habe ich verstanden, dass Gott mir diese Berufung jetzt bewusst sagt, du leg diese Berufung zurück in meine Hand oder soll ich weitermachen? Das ist ja immer eine spannende Phase. Das hat was mit dem zu tun, dass ich mich selbst prüfen muss vor Gott, dass ich in der Gemeinschaft, der Gemeindeleitung bin, auch da geschaut wird und gehört wird, gebetet wird. Und wir haben 10 Leute, die wir sind in der Leitung. 10 Leute. 10 Leute. Und das ist schon spannend. Ihr wisst es ja im Team, wenn einer an Veränderung hineinwirkt oder hineinkommt, das bedeutet, dass das ganze Team sich verändert, was auch okay ist, was super ist. Das ist Gottes Familie. Aber es ist auch schön, wenn man erlebt, dass man in einer gewissen Kontinuität miteinander unterwegs sein darf. Aber das ist nicht, das ist Gottes Sache. Das hast du nicht in der Hand. Da kannst du nicht manipulieren. Und das ist gut so. Wir sollten nie manipulieren, aber wir sollten hören. Und liebe Gemeinde, da kann ich euch sagen, das ist für mich ein großes und für uns alle ein großes Wunder, dass alle in der Gemeindeleitung gesagt haben, sie haben verstanden, ihr Mandat nicht niederzulegen, sondern weiter in Leitung Verantwortung zu leben. Und das finde ich ein Knaller. Das ist ein Riesenknaller. Dass Leute bereit sind, ehrenamtlich weiter ihre Gaben und ihre Kompetenz und ihre Grenzen einzugeben. Da können wir nur dankbar sein als Gemeinde. Das ist ein Riesengeschenk und ein Riesenpotenzial. Und demnächst werden wir davon euch weiter berichten. Und ich danke euch, dass ihr jetzt so lange zugehört habt. Das war heute ein bisschen anders, aber es war wichtig, dass wir das teilen. Und ich freue mich jetzt, dass wir jetzt weiter singen und das Abendmahl miteinander feiern.